Ich möchte alle, die heute hier sind, ganz, ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Und ich möchte uns gemeinsam zurufen, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Nicht wer irgendwann in der Mitte oder kurz vor dem Ende aufhört, sondern wer beharrt bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Wir heißen euch alle innigst und herzlichst willkommen. Auch unsere Geschwister aus Italien heißen wir willkommen. Gott möge sie segnen. Wer immer ihr seid, woher ihr kommt, Gott segne euch. Diesen Tag haben wir dazu anberaumt, dass wir ein Liebesmahl hier gemeinsam haben. Ich glaube, es gibt kaum eine Gemeinschaft auf Erden, die so viele Predigten zur Verfügung hat, wie wir sie haben. Denkt an die Hunderte von Predigten, die im Laufe der Jahre übersetzt worden sind, die gehalten worden sind, die entweder als Broschüre oder auf Kassette zur Verfügung stehen. Es ist eine große Menge, was Gott uns da aus Gnaden geschenkt hat. Doch mit großer Dankbarkeit schauen wir zurück auf das, was Gott getan hat. Alle, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, und ich hoffe, dass Bruder Sieg jetzt nicht rausgeht, sondern am Ausgang bleibt. Ich hatte den Eindruck, dass er und manche meinen, im Reiche Gottes nichts getan zu haben. Und das ist nicht der Fall. Gott gebraucht einen jeden auf dem Platz, in der Weise, wie er es für richtig hält. Und es gibt keinen von uns, der sagen könnte, ich möchte dies oder möchte das. Der Herr allein bestimmt. Er beauftragt, er ruft. Aber eins dürfen wir wissen, die Vollendung werden wir gemeinsam erleben. Und da wird es nicht groß oder klein geben, nicht gefragt werden, hast du viel oder hast du wenig getan, sondern hast du mir geglaubt. Es steht, ich glaube, im Johannesevangelium im 8. Kapitel, Vers 24 geschrieben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in eurer Sünde sterben. Nicht das viele tun macht selig, sondern der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an das, was Gott geredet und geoffenbart hat. Heute werden wir eine kurze Rückschau halten von dem, was Gott getan hat, und auch die Jahre ein wenig überschlagen. Ihr wisst ja, es waren knapp 20 Jahre, in denen Bruder Branham seit Mai 1946 bis Dezember 1965, also knapp 20 Jahre, dem Herrn gedient hat und tat, was er konnte, um uns das Wort, das verheißene Wort zu hinterlassen. Ich habe es wohl schon hier und da in den letzten Tagen erwähnt. Wiederholt hat Bruder Branham darauf hingewiesen, dass der Herr ihm gesagt hatte, lagere die Speise ein. Ihr wisst, er wollte damals in die Schweiz kommen und Gott zeigte ihm ein weißes Boot und andere Boote daneben und das Meer. Das weiße Boot war für ihn bestimmt, das andere für sein Team. das ihn begleiten wollte, und der Herr sprach zu ihm, reise nicht, bleibe hier, lagre die Speise ein. Wiederholt hat Bruder Brenhem auf dieses Erlebnis Bezug genommen und erwähnt, dass der Herr ihm gesagt hatte, nicht mehr evangelistisch zu reisen, sondern lehrmäßig das prophetische Wort einzulagern, zu hinterlassen, dafür zu sorgen, dass es zur Verfügung steht, wenn die Zeit dafür gekommen sein würde. Ihr könnt in verschiedenen Predigten nachlesen, dass er davon gesprochen hat. Es gibt aber nicht eine einzige Stelle, wo ihm gesagt worden wäre oder wo er gesagt hätte, dass er die Speise auch austeilen soll. Davon gibt es tatsächlich nicht eine einzige Stelle. Er bekam nur den Auftrag, lagre die Speise ein. Und ich schreibe es jetzt in meinem Rundbrief, nehme dort eines seiner Zitate. Und er sagt, Herr, ich habe getan, wie du mir geboten hast, und habe so viel Speise als möglich eingelagert. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Und ich hoffe nicht, dass jemand meint, es sei persönlich. Ein Auftrag Gottes und persönlich sind zwei grundverschiedene Dinge. Wenn Gott redet, wenn er sendet, dann geht es nicht um Mose oder Abraham oder Jesaja oder Propheten und Apostel. Da geht es um die Sache Gottes. Und deshalb hat keiner der Propheten je gesagt, so spricht Jesaja oder so spricht Elia oder so spricht Moses. Sie alle sagten, so spricht der Herr. Es war das von Gott empfangene Wort, das sie weitergegeben haben im Namen des Herrn. Wenn wir an den Dienst Bruder Brenhams denken, und das tun wir heute mit tiefer Dankbarkeit, dann freut es uns zu wissen, dass Gott ihn auf übernatürliche Weise berufen und gesandt hat, wie alle Propheten und Apostel. Dass er nicht sein eigenes Werk getan hat, sondern in das Werk Gottes gestellt wurde und selber ein Bestandteil dessen geworden ist, was Gott in diesen Tagen getan hat. Wir wissen ja, dass der Herr zunächst Verheißungen gab und sie dann erfüllte, und dadurch ist bestätigt worden, dass Gott wahrhaftig ist. Er hat nicht nur geredet, er hat über seinem Worte gewacht, um es zur rechten Zeit zu erfüllen. Einige Beispiele. Lange, lange stand geschrieben, eine Stimme ertönt in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Das Wort im Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 3, stand mindestens 800 Jahre geschrieben, ehe es erfüllt worden ist. Als die Stunde Gottes schlug, erschien ein Engel des Herrn dem Zacharias am Brandopferaltar und hat ihm gesagt, deine Frau Elisabeth wird gute Hoffnung sein, einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Er wird groß sein vor dem Herrn und wird vor ihm hergehen und ihm den Weg bereiten. Ihr könnt das im Lukas-Evangelium direkt nachlesen. Im Johannes-Evangelium, ja in allen Evangelien, finden wir die Bestätigung dessen, dass Gottes Verheißungsworte göttliche Realität hier auf Erden geworden sind. Und darum geht es nicht um fromme religiöse Philosophie über Gott und Gottes Wort. Darum geht es Gott noch nie oder ging es Gott noch nie und heute schon recht nicht. Gott geht es darum, Menschen auf Erden zu finden, denen er sich offenbaren kann und denen er auch sein Wort offenbaren kann. Die Verheißung auf Johannes den Täufer stand im Propheten Jesaja, sie stand in Malachi 3, Vers 1, aber plötzlich stand sie nicht nur geschrieben, plötzlich wurde sie Realität, stand auf zwei Füßen. Die Stimme war zu hören, die Botschaft erging, das Volk wurde dem Herrn zubereitet und der Tag kam, an dem Johannes den Herrn Jesus vorstellen konnte und sagen, er ist vor mir gewesen und ich bin nicht wert, die Riemen seiner Schuhe aufzulösen. Er hat gesagt, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Ihr Lieben, damit wir es aufs Allergewisseste für immer beherzigen und behalten, lasst es mich bitte unterstreichen. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Wir sind nicht auf irgendeinen Trug der Menschen hereingefallen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen. Wir haben aus Gnaden das wahrhaftige, das prophetische, das unfehlbare Wort Gottes mit allen Verheißungen, mit der gesamten Prophetie für die Endzeit gehört und von Gott geoffenbart bekommen. Wenn dem so ist, sagt einmal Amen. Und das ist das Große, das ist das Wichtige, dass wir nicht nur über biblische Dinge philosophieren und unsere Meinungen darüber äußern, sondern dass wir Gott in seinem Reden und anschließend in seinem Wirken verstehen und dass wir Anteil an dem bekommen, was er tut. Wenn nun der zweite Abschnitt hinzukommt, so war auch das eine Fügung, auf die ich und kein anderer Einfluss nehmen konnte. Ihr seid doch sicher alle der Überzeugung, dass Gott unbestechlich ist, dass ihn niemand beeinflussen kann, dass keiner vorschlagen könnte, du kannst jetzt dies oder das tun oder diesen und jenen nehmen und senden. Der Plan Gottes ist von Ewigkeit her gefasst worden und kommt im Lauf der Zeit zur Vollendung und zur Ausführung. Wir haben keinen Einfluss darauf. Wohl hat Gott einen Einfluss auf uns. Und das durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Dankbar sehen wir, dass Bruder Branham, wie alle Propheten und Apostel, eine biblische, eine göttliche, eine himmlische Berufung bekommen hat, dass der Herr ihn beauftragt und gesandt hat, ist über jeden Zweifel erhaben, ist von Gott tausendfach unfehlbar bestätigt worden, so dass alle nur Ja und Amen dazu sagen können. Stimmt das oder nicht? Amen. Also, darüber ist kein Zweifel. Dankbar bin ich meinem Gott, dass er mir das Vorrecht geschenkt hat, diesen großen Gottesmann nicht nur zu hören, nicht nur im gleichen Auto mit ihm zu fahren, nicht nur am gleichen Tisch mit ihm zu essen, nicht nur in vielen Versammlungen miterleben, dankbar bin ich meinem Gott, dass ich an dem, was Gott durch seinen Dienst getan hat, Anteil haben kann. Und ich glaube, da können auch wir alle Amen sagen. Und es hat wohl Bruder Pesal in Nürtingen gesagt, es ist nicht das Werk eines Propheten oder die Botschaft eines großen Gottesmannes, es ist das Werk Gottes. Es ist die göttliche Botschaft an das Volk Gottes mit allen Verheißungen, mit der gesamten Prophetie für diese Zeit. Dafür sind wir dankbar, denn allein durch die biblische Prophetie haben wir die Richtung. Wir wissen, worauf wir warten, weil wir aus der Bibel erkennen dürfen, was Gott verheißen hat und daraus ersehen können, was er dann auch tut. Hervorheben möchte ich heute einige Dinge, ohne mich viel auf die Heilige Schrift zu beziehen. Ihr wisst, wir predigen ja sehr, sehr viel. Und wie ich vorhin schon sagte, haben wir viele Predigten durch die Gnade Gottes zur Verfügung. Aber es sind in diesen Jahren große Dinge geschehen. Die Verbreitung des Wortes Gottes ist bis an die Enden der Erde gedrungen. Und ich möchte diesen Tag dazu nutzen, um auch euch allen speziell von Herzen zu danken, dass das alles möglich geworden ist. Wir haben kurz überschlagen, allein in Krefeld haben wir in der deutschen und der englischen Sprache über 1.200.000 Broschüren gedruckt im Laufe der vergangenen Jahre. Und das ist eine große Menge. Ich habe im Moment die Länder, den letzten Stand nicht im Griff, sind es 118, 119 oder 120 Länder, die wir insgesamt durch die Gnade Gottes bis jetzt betreuen konnten, mit dem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Ihr wisst, ich selbst hatte ja die Möglichkeit, in 93 Ländern selber zu sein und zu dienen. Und durch mein persönliches Zeugnis das Wort des Herrn zu tragen und den Menschen zu sagen, was Gott in diesen Tagen getan hat. Manchmal, wenn wir als kleine Gruppe irgendwo zusammen sind, bekommen wir den Eindruck, dass es wirklich nur eine Handvoll sein wird, die aus dieser Generation zum Herrn hinaufgenommen werden wird. Nein, es werden viele sein. Es mögen hier 20 und da 200, es mögen da 2000 und dort 20.000 sein, vielleicht auch irgendwo nur 2 oder 3, wie es die Schrift sagt. Das weiß Gott und das haben wir nicht zu bestimmen und das können wir auch nicht beeinflussen. Eins aber darf ich sagen, wenn wir Afrika und Asien in Betracht ziehen und vergleichen würden, dann müssten wir beschämt sein, wenn wir sehen könnten, was Gott dort tut. Bruder Barrié ist ja hier, er kann's bezeugen. An einem Ort sind es 4.000, die kommen, am anderen 1.500. Am dritten können es 8.000 sein. Ich meine, das letzte Mal in Kinshasa haben die Brüder gesagt, dass etwa 8.000 Menschen da waren, um das Wort des Herrn zu hören. Habt nicht den Eindruck, dass es Bruder Frank um die Massen geht, aber habt den Eindruck, dass Bruder Frank sich herzlich und innig freuen würde, wenn in unserer Generation nicht nur Tausende und Hunderttausende, wenn Millionen von dem erfahren würden, was Gott getan hat, und ehe sich die Tür für immer schließt, dass viele zum Glauben kämen und dass sie in das Reich Gottes hineingeboren werden könnten. Ich gehöre nicht zu denen, die sich freuen, wenn nur wenige selig werden. Ich gehöre zu denen, die sich darüber freuen, wenn viele selig werden, wenn der Schmerzenslohn unseres Erlösers sich gelohnt hat. Ich hätte fast das Wort gebraucht, bezahlt gemacht hätte. Aber ihr wisst ja, wie ich's meine. Unser Heiland starb am Kreuz auf Golgatha, hat sein Blut und Leben dahingegeben. Und wie geschrieben steht, um viele zu erlösen. Alle werden es nie sein. Aber ich möchte an das Gesicht, an die Vision Bruder Brenhems erinnern und denen, die einen Kleinglauben haben, ein wenig Mut machen. Als er noch lebte und ins Paradies versetzt wurde, sagte er, ich sah Millionen, ihr könnt's alle nachlesen, in seinem Zeugnis. Ich sah Millionen. Und die Frage war, sind's denn alles Brenhems, wo kommen sie her? Nein, das sind Menschen, die durch deinen Dienst zu Christus geführt worden sind. Und ich glaube, dass dies eine Fortsetzung des Dienstes ist. Das ist keine Anmaßung. Ich kann mich prüfen vor Gott und vor den Menschen. Ich kann das Alte und das Neue Testament lesen und es mit hundertprozentiger Aufrichtigkeit, soweit sie einem Menschen zur Verfügung steht, einfach prüfen. Und ich komme zu dem Schluss. Dies ist eine Fortsetzung dessen, was Gott schon vorher begonnen und getan hat und in unseren Tagen fortsetzt. Und da möchte ich mit meinem ganz geringen Zeugnis doch auch hier denen, die vielleicht ein wenig hin und her hinken, um gewisser Beeinflussungen willen, möchte ich das doch in aller Demut sagen. Als der Herr mich am 2. April 1962 rief, hab ich von dem, was werden würde, ja gar keine Ahnung gehabt. Für mich war die Welt in Ordnung, Bruder Brenhem lebte, diente, wir haben miteinander korrespondiert, ich habe aus der gesamten Zeit, sind's 21 Briefe, zu Hause aufbewahrt und ich habe mir ja über nichts Sorge machen müssen. Ich war und lebte in der Gewissheit, solange dieser Mann Gottes hier ist, geht alles in Ordnung. Der Herr hat ja seinen Knecht und Propheten. Aber Gott in seiner Allwissenheit, in seiner Weisheit, die über unser Verstehen hinausgeht, hat doch alles gewusst, auch dass Bruder Brenhem vorher heimgerufen würde und dass dann erst die Zeit kommen würde, in der das Wort, so wie es geoffenbart wurde, in alle Welt hinausgetragen werden würde. Ich weiß nicht, ob Bruder Brenhem in 8 oder 9 oder insgesamt 10 Ländern war, aber eins weiß ich, dass zu seiner Zeit die Predigten nicht verbreitet wurden. Er wurde hier eingeladen, wurde dort eingeladen. Und wenn er besondere Dinge zu predigen hatte, dann geschah das in seiner Heimatgemeinde in Jeffersonville. Er sagte, hier habe ich völlige Freiheit, alles so zu sagen, wie es mir von Gott aufgetragen wurde, wenn er bei den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten predigte oder in anderen Gemeinden, hat er so viel Taktgefühl gehabt und war rücksichtsvoll, um nicht alles zu sagen. Aber er wusste ja, dass alle, die aus Gott geboren sind, einmal den Hunger haben werden, um alles zu erfahren, was Gott durch seinen Mund geredet hat. Und so ist es dann auch gekommen. Aber am 2. April 62, an diesem Tag, erinnere ich mich immer dann, wenn ich sehr tief unten bin und einfach sage, Herr, ich möchte nicht mehr, nicht weil ich nicht will, sondern weil ich nicht kann. Und meint nicht, die Sache der Verkündigung ist einfach. Die ist einfach für einen Prediger in einer Denomination, der am Mittwochabend irgendeinen aus dem Vorstand zur Bibelstunde schickt, dass er dort die Bibelstunde hält und dann nur am Sonntagmorgen eine Andacht abliest und sich dann setzen darf und wartet, bis die nächste Beerdigung oder die nächste Trauung kommt und dann wieder gerufen wird, um ein Fest zu feiern. Das ist eine andere Sache. Mein Leben ist völlig, völlig anders verlaufen. Seit 1966 ein voller Einsatz. Aber lasst mich noch diesen Gedanken zu Ende führen. Als der Herr mir mit mächtiger Stimme, mit gebietender Stimme, die ich nachmachen könnte, ich habe Komma und Punkt setzen können, nach der Art, in der er gesprochen hat, als er mir zurief, mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Mit einem Schlag lag ich nach links übergefallen auf dem Fußboden. Kein Mensch kann ermessen, welch eine Wucht, welch eine Autorität, welch ein Absolut, welch eine Vollmacht aus dieser Stimme hervorkommt. Ich wusste oder dachte, wenn der Herr noch einmal spricht, dann bleibt die Welt stehen. Wie ich eben schon sagte, das kann niemand nachvollziehen oder begreifen oder ermessen, was es bedeutet. Als ich dann nach einiger Zeit zu mir kam, reichte ich als erstes mit der linken Hand zur rechten, um zu sehen, ob das Gelenk noch funktionierte. Ich dachte wirklich, dass alle Gelenke voneinander gerissen waren, dass alles losgelöst war, weil ich auch so zusammengefallen war. Und dann merkte ich, dass die Gelenke trotzdem noch zusammen sind. Und als ich mich dann langsam erhob und dann wieder zum Fenster schaute, sagte ich die Worte, Herr, Sie werden nicht auf mich hören. Sie haben alles in Hülle und Fülle und leben in Saus und Braus. An sich gar nicht meine Redewendung, aber so habe ich es damals gesagt, so muss ich es wahrheitsgemäß und getreu auch immer wieder geben. Und ich sage euch, ich hatte kaum zu Ende gesprochen, da ertönte dieselbe Stimme. Mein Knecht, die Zeit kommt, wo sie auf dich hören werden. Es kommt eine große Hungersnot, lagere Lebensmittel ein, denn dann sollst du mitten unter dem Volke stehen, um die Speise auszuteilen. Und der Herr ist mein Zeuge. Da Bruder Ross ist heute hier. Ich werde nachher sowieso rufen, auch Bruder Barry. Vielleicht noch einige. Aber alle, die das so miterlebt haben, wissen, als ich dann an dem Mittwochabend davon berichtete und sagte, was der Herr gesprochen hat. Und wir haben irdische Lebensmittel an Vorrat in die Keller getan. Vom Öl über Mehl und Kartoffeln, alles haben wir schön, brav eingelagert. Und es kam nichts, es geschah nichts. Aber in mir war eine so große Not. Ich sagte, Herr, du hast geredet und es geschieht nichts. Ich war so verzweifelt. Ihr wisst auch da nicht und könnt nicht mitreden, was Verzweiflung ist. Keiner von euch weiß, was Verzweiflung ist. Ihr meint, ihr wart verzweifelt. Ich glaub's euch nicht. Verzweiflung ist ein Zustand, den man mit Worten nicht mehr beschreiben kann. Aber eben in diesem Zustand brauchte ich eine Antwort Gottes. Und ich sagte, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr zur Versammlung gehen. Ich kann nicht mehr vor dein Volk treten. Es geht nicht mehr. Und damals war eine Reise in die USA wirklich ein halbes Vermögen. Die hat sich ein Bruder Frank einfach nicht leisten können. Und ich sage euch, es kam ein Bruder, der gab mir genau 1200 holländische Gulden. Damals stand der Gulden noch höher als die D-Mark. Und ich fragte im Reisebüro anschließend, was der Flug kosten würde und ob ihr mir es glaubt oder nimmt. Nicht, es war der Hin- und der Rückflug, um mit Bruder Brenhim sprechen zu können. Ich bin dafür dankbar, sehr dankbar, dass dieser Bruder zu mir kam. Und ich sagte ihm noch, was soll ich mit dem holländischen Geld? Und er sagte, wenn du es heute nicht weißt, vielleicht weißt du es morgen. Und tatsächlich, morgen habe ich es dann auch gewusst. Und so sind die Wege Gottes. Und es war ja am 3. Dezember 1962, als wir mit vier Brüdern zusammensaßen, Bruder Woods, Bruder Softmann, Bruder Brenhim und Bruder Frank. Und ich habe es ja schon hier und da gesagt, Geduld ist auch eins meiner Probleme. Und ich habe zugehört, wie Bruder Brenhim über deutsche Kriegsgefangene sprach und dies und jenes. Das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Es ging einfach durch mit mir und ich sagte, Bruder Brenhim, ich möchte dich etwas fragen. Und so weit kam ich und weiter nicht. Wir saßen uns gegenüber, seine Hand ging ein wenig hoch und er sagte, Bruder Frank, darf ich dir sagen, was der Herr zu dir geredet hat? Und hat dann Wort für Wort und Satz für Satz wiederholt. Dann kam die kleine Pause und er sagte, Bruder Frank, du hast missverstanden, was der Herr sagte. Du meintest, es kommt eine irdische Hungersnot und ihr habt irdische Lebensmittel eingesorgt. Dann fuhr er fort und sagte, Gott wird einen Hunger nach seinem Wort senden und die Speise, die eingelagert werden soll, ist das von Gott verheißene und geoffenbarte Wort für diese Zeit. Wieder eine kleine Pause. Und er sagte, warte mit der Austeilung, bis ihr den Rest der Speise, der dazugehört, bekommen habt. Und so vergingen dann die Jahre. Und mein geliebter Bruder Werner Sieg, ich verstehe dich am besten von allen. Was es bedeutet, innerlich die Gewissheit zu haben, das Feuer zu verspüren, dem Herrn dienen zu können zu wollen und keine Möglichkeit dazu zu sehen. Ich verstehe dich, wenn dich kein anderer versteht. Die Jahre 62, 63, 64 waren Jahre, die ich nicht gerne noch einmal miterleben möchte. Wie oft ich da herzzerreißend geweint habe, mitten in der Arbeit, auf den Straßen, wo ich war, kann sich kein Mensch vorstellen. Hier der Drang, dem Herrn zu dienen, sein Wort zu verkündigen. Es klang doch in meinem Herzen, ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen. Und hier war nicht von Stadt zu Stadt gehen, sondern in der Stadt geblieben und einer irdischen Tätigkeit nachgegangen. Als dann aber die Zeit kam, und die Zeit kommt auch für dich, die Zeit kommt für jeden, den Gott zu einer Aufgabe bestimmt hat. Und ihr seht ja, Gott kann Verheißungen geben, wie bei Abraham. Und dann vergehen 25 Jahre. Und diese 25 Jahre sind wie eine halbe Ewigkeit für den, der auf irgendetwas Besonderes wartet. Aber die Zeit kommt. Und die Zeit kam auch da. Ich vergesse den 11. April 1966 in meinem Leben nicht. Das war der Tag der eigentlichen Beerdigung Bruder Brenhams. Man hat ja vieles erwartet, auf manches gehofft, und es erfüllte sich nicht. Ostersonntag war wohl der 10. und 3000 Menschen haben gesungen, Glaube nur, Glaube nur. Ich habe kein einziges Mal mitgesungen. Ich glaube, der Chorus ist mindestens 100 Mal gesungen worden auf dem Friedhof. Ich habe nur geweint, bitterlich geweint, weil ich wusste, hier wird der zu Grabe getragen, den Gott in einer solch außergewöhnlichen Weise gesegnet und dessen Wort er bestätigt hat. Und als ich dann tatsächlich in der ersten Reihe, ihr wisst, manchmal kann ich mich nach vorne drängen, das habe ich dort zum Beispiel gemacht, und ich stand in der ersten Reihe. Ich sah zu, wie der Sarg herunterging, und ich schaute hinein, wie er den Boden berührte. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie zerrissen ich da in meinem Herzen war. Für mich war eine ganze Welt zusammengebrochen. Ich erwähne diese Dinge nur, um euch Folgendes wissen zu lassen, dass Gott seine Knechte nimmt, aber das Wort, das uns gegeben worden ist, das bleibt uns zurück. Noch am selben Abend kam ein tiefer Friede in mein Herz und es begann in meinem Herzen zu sprechen, jetzt ist die Zeit der Austeilung gekommen. Das Erste, was ich getan habe, als ich zurückkam, war meine Arbeit gekündigt und wusste, dass ich anzufangen habe, das Wort zu tragen und die göttliche Speise auszuteilen. Auch dafür hatte der Herr, wie ich schon vorher sagte, Sorge getragen. Ich habe die Geschichten nicht nachher erfunden. Nein, vorher, lange vorher, hat Gott in seiner Allwissenheit, in seiner Weisheit für alles gesorgt. Und soweit ich das zu überschauen vermag, meine ich, dass wir die göttliche Botschaft so rein, wie sie uns überliefert und hinterlassen wurde, so rein haben wir sie weitergetragen, ohne zu deuten, ohne dies oder jenes hinzuzufügen oder wegzunehmen. Und auch das ist eine Gnade Gottes. Das ist nicht unser Verdienst, denn als Mensch, jeder würde ja gern Stimmung machen und schon etwas sehen, auf das wir warten. Aber lasst uns in Geduld die Stunde Gottes abwarten. Es lohnt sich, auf das, was Gott verheißen hat, zu warten. Nicht einen Ismael hervorzubringen, sondern zu warten, bis die Verheißung ihre Erfüllung findet. Und so darf ich aus voller Überzeugung sagen, dass wir mit dem, was jetzt im Reiche Gottes geschieht, wirklich die Fortsetzung dessen sind, was Gott begonnen hatte. Glauben wir alle, dass der Herr in den Tagen der Reformation einen neuen Anfang gemacht hat? Glauben wir es alle? Hundertprozentig. Glauben wir, dass er dann Fortsetzung gemacht hat durch die verschiedenen Erweckungen, die immer tiefer und tiefer gegangen sind? Wenn wir heute zurückschauen, so sehen wir doch, dass Gott verschiedene Männer zu verschiedenen Zeiten und unterschiedlichen Aufträgen gebraucht und gesandt hat. Jetzt kommen wir natürlich zum Ende. Und daher, weil es ein prophetisches Zeitalter ist, hat Gott nicht einen Reformator, der da liest und studiert und grübelt, um zu erkennen. Und ich weiß nicht, ob ihr es nachgelesen habt, aber Martin Luther wollte die Offenbarung gar nicht in die Bibel aufnehmen. Er hatte sie gelesen und nochmals gelesen und hat sie beiseite getan und gesagt, wer kann damit etwas anfangen? Aber die Zeit war einfach nicht da. Und trotzdem waren all diese Männer große Gottesmänner, die in dem Licht wandelten, das Gott ihnen zu ihrer Zeit geschenkt hat. Heute leben wir in einer anderen Zeit, einem anderen Tage, in einer prophetischen Zeit, in einer Zeit, in der die Heilsgeschichte ihren Höhepunkt und ihre Vollendung erleben wird. Das, was Gott getan hat, das wird er zur Vollendung bringen, und zwar in unseren Tagen. Jetzt halten wir keine Ausschau mehr nach einem großen Gottesmann. Jetzt halten wir Ausschau nach dem großen Gott, der das, was alle Gottesmänner in seinem Namen für unsere Zeit verheißen haben, bestätigt und in Erfüllung gehen lässt. Es wird ja in der gesamten Brautgemeinde geschehen. Es wird nicht eine Show eines Mannes sein, sondern die Gesamtgemeinde wird Anteil an dem haben, was Gott tun wird. Denn so wie es am Anfang war, muss es auch am Ende sein. Und Gott spricht, ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen, auf Söhne und Töchter, auf Knechte und Mägde, nicht nur auf dienende Brüder, auf alles Fleisch, auf alle Gotteskinder. Wir könnten auch heute all die entsprechenden Bibelstellen nachlesen. Meinetwegen Apostelgeschichte Kapitel 3, 20 und 21, wo geschrieben steht, auf dass der Herr Zeiten der Erquickung sendet und er Jesus senden kann, den der Himmel aufnehmen muss, bis die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge gekommen ist, wie Gott es durch den Mund seiner Knechte und Propheten verheißen hat. Wir sind so dankbar, dass nicht nur am Anfang des Neuen Testaments, sondern jetzt auch am Ende biblische Prophetie sich vor uns erfüllt. Und es könnte sein, dass noch jemand böse wird, aber das macht nichts. Die einen nehmen an, die anderen lehnen ab. Die einen sind gekränkt und die anderen freuen sich mit innigster und herzlichster Freude, weil sie gewürdigt wurden, die Schrift zu verstehen und Einblick in den Heilsratschluss unseres Gottes zu bekommen. Denn sagt einmal, wer sind wir, die Geringsten auf Gottes Erdboden? Und gerade uns hat Gott Gnade verliehen, ihn und sein Wort zu erkennen. Ich habe es bereits erwähnt, Johannes war ein verheißener Prophet. Und deshalb hat unser Herr im Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel, wohl im 10. Vers gesagt, er war mehr als ein Prophet, nicht mehr als ein Mensch, aber mehr als ein Prophet. Alle Propheten hatten ja bis auf Johannes geweissagt. Und von der Zeit an wurde die Brücke vom Alten zum Neuen, von der Prophetie zu ihrer Erfüllung geschlagen. Und er war es doch, der sagen konnte, er ist in unserer Mitte. Also Johannes war selbst schon Erfüllung biblischer Prophetie. denn auf ihn, und ihr könnt es nachlesen, Matthäus Kapitel 11, Vers 11, das sagt der Herr, auf ihn bezieht sich das Wort, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Lest in Markus Kapitel 1 von Vers 1 bis 3, da steht geschrieben, der Anfang des Evangeliums des Sohnes Gottes ist wie folgt gewesen. Und als erstes werden zwei Bibelstellen aufgeführt, nämlich die Bibelstelle aus dem Propheten Jesaja Kapitel 40 und die Bibelstelle aus Malachi Kapitel 3. Was wollen wir damit sagen? Die Männer Gottes am Anfang des Neuen Testaments haben alles, was im Reiche Gottes vor sich ging, auf die prophetische Grundlage gestellt, haben den Nachweis geführt, hier ist die Verheißung, hier ist die Erfüllung. Wir könnten zu Apostelgeschichte 1, ja, wir könnten von A bis Z nachlesen, und überall handelt es sich um Erfüllung der Schrift. Als Petrus, nachdem Judas ausgeschieden war, die Dinge zu ordnen hatte, sprach er, es musste sich erfüllen, was gesagt wurde, seine Behausung wird wüst sein und sein Aufseheramt soll ein anderer übernehmen. Was tat Petrus? Er begann mit dem ersten Atemzug, die Dinge biblisch zu ordnen. Was tat er am Pfingsttage? Das Gleiche. Er sagte, hier erfüllt sich nur das, was durch den Propheten Joel geweissagt worden war, denn so spricht Gott, in den letzten Tagen wird es geschehen, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Was tat Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 13, als die Zeit der Juden abgelaufen und die Zeit der Nationen gekommen war? Schlicht und einfach sagte er, weil ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, wenden wir uns zu den Heiden. Denn so steht's geschrieben, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, bis an das und zum Heil, bis an das Ende der Erde. Jesaja 49, Vers 6. Brüder und Schwestern, werte Freunde, alles haben wir bis zum heutigen Tage auf die biblische Grundlage stellen können. Und darüber freue ich mich. Glaubt ihr auch, dass Bruder Brenhem ein verheißener Prophet war? Dann sagt Amen. Und damit sind wir in der Heilsgeschichte. Wäre er es nicht gewesen, dann hätten wir es mit einem frommen Verein zu tun, dem es nicht genügte, dass schon viele Vereine da waren, der gern einen eigenen aufgemacht hätte. Nein, in dem Moment, wo biblische Prophetie sich erfüllt, haben wir es mit dem heilsgeschichtlichen Wirken Gottes zu tun. Und da hat jeder seine Knie vor Gott zu beugen und zu erkennen, dass wir damit heiligen Boden betreten haben. Und dass der allmächtige Gott, der Verheißungen gab, sie auch vor unseren Augen erfüllt. Denn seht, es ist im Grunde genommen so, ob an der Gemeinde, ob an Israel, wo immer auch, oder auch an der Braut. Ganz gleich, für welchen Bereich Prophetie in der Bibel geschrieben steht, sie erfüllt sich in jedem Bereich. Wenn wir von den letzten Tagen reden oder lesen, dann haben die Apostel vorausgesagt, wie die allgemeine Situation sein würde. Die Menschen würden hochmütig, prahlerisch, ruhmredig. Ihr könnt sie alle nachlesen, was Paulus an Timotheus, was sie an die Thessalonicher, was überall geschrieben steht. Das können wir nachlesen. Wollen wir wissen, was an Israel geschieht, können wir es auch nachlesen. Wollen wir wissen, was an der Gemeinde geschieht, können wir es auch nachlesen. Und genauso ist die Herausrufung und die letzte Botschaft, das prophetische Wort, das alles ist uns wirklich in der Heiligen Schrift schwarz auf weiß hinterlassen worden. Habt ihr das alle auch so begriffen? Dass es nicht nur ein Mann mit einem Anspruch war, sondern dass dieser Anspruch von Gott legitimiert, gerechtfertigt wurde von der Schrift her und auch durch göttliche Bestätigung. Wenn ihr das von Herzen glauben könnt, sagt einmal Amen. Ich möchte auch wissen, ob ihr das alle innerlich aufnehmt. Und dann kann ich's euch versichern, wer Gott von Herzen Recht geben kann und demütig genug ist, sich so unter die gewaltige Hand Gottes zu beugen, der hat Gnade vor Gott gefunden. Und dem wird der Arm des Herrn offenbar werden. Und wie Mose Gnade vor Gott gefunden hat und der Herr ihm seine Wege wissen ließ, genauso wird es jetzt geschehen. Wenn ich nun leider oder notgedrungen, notgezwungen zu dem letzten Abschnitt kommen muss, dann vergesst mich bitte, denn ich gehöre zu denen, die aus voller Überzeugung sagen, und wenn ich alles getan habe, was du mir geboten hast, so bin und bleibe ich ein unnütziger Knecht. Denn so hat's der Herr gesagt. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, so sprecht, ich bin ein unnütziger Knecht. Wenn ihr irgendjemanden findet, der sich wohlfühlt, weil er etwas für den Herrn tun durfte, da könnt ihr ein großes Fragezeichen machen, ob er ein wahrhaftiger Knecht Gottes ist. Knechte Gottes, denen wird es ergehen, wie einem Mose, einem Elia und vielen anderen, die einfach immer wieder sagen, Herr, ich will nicht, ich kann nicht, nimm jemand anders. Ein Elia zog sich zurück und sagte, ich bin nicht besser wie meine Väter. Nimm mein Leben. Was war es? Es war die göttliche Verantwortung. Nun, ihr wisst, einerseits, wenn wir sagen, dass die Heilsgeschichte sich fortsetzt, das ist ein gewaltiger Ausspruch. Andererseits, wenn wir es biblisch nicht belegen könnten, dann bleiben wir die Beweisführung schuldig. Ich möchte euch nicht lange in Spannung halten. Ihr wisst ja, es gibt zumindest zwei Bibelstellen, die mir auf Anhieb ins Herz kommen. Die eine aus dem Propheten Amos aus dem Alten Testament, in der Gott durch Weissagung angekündigt hat, siehe, es kommen Tage, ich werde einen Hunger senden, einen Hunger nicht nach Wasser und nicht nach Brot, sondern einen Hunger, das Wort des Herrn zu hören. Wer weiß, wo es geschrieben steht? Wird es im Rundbrief haben? Aber vielleicht, oder hab es schon, vielleicht soll ich es euch doch vorlesen, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht und dass wir diese Dinge nicht nur einfach so sagen. Gott hat auch diesen Teil, den wir jetzt miterleben, aus Gnaden schon in seinem Worte festlegen lassen und angekündigt. Amos Kapitel 8, Vers 11. Wisset wohl, es werden Tage kommen, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Da will ich einen Hunger ins Land senden, doch nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Dann gibt es die Stelle, auf die ich jetzt komme, die mir in Edmonton, Kanada, an einem Morgen direkt nach dem Aufstehen mit lauter Stimme zugerufen wurden, wie ihr sie jetzt hört. Ein junger Bruder kam zu mir, namens Don Bablitz. An dem Abend zuvor war auf der 137. Straße und sagte, Bruder Frank, wir bekommen Briefe aus aller Welt und sehen, was Gott tut. Wenn du einen solchen Dienst hast, dann müsste er doch irgendwo in der Bibel begründet sein. Und ich sage euch ehrlich, was ich gemacht habe. Ich habe abgewinkt und habe gesagt, sei ruhig und so weiter. Ich tue meinen Dienst, aber einen Hinweis in der Bibel gibt es dafür nicht, und habe ihn ruckzuck abgefertigt und gesagt, uns genügt es, wenn wir wissen, dass Gott Bruder Branham gesandt hat, dessen Dienst biblisch gegründet und begründet war. Und damit war für mich an dem Abend tatsächlich die Sache erledigt. Und was soll ich euch sagen? Keine zwölf Stunden später, so laut wie ihr meine Stimme jetzt hört, mein Knecht, ich habe dich dazu bestimmt, gemäß Matthäus 24, Vers 45, meinem Volke die Speise auszuteilen. Ich weiß, den Ort, die Straße und den Tag, an dem es geschah. In Matthäus 24, Vers 45 lesen wir folgende Worte. Und auch da muss ich in aller Einfachheit sagen, was kann ich dafür? Ich habe die Sache von mir schieben wollen, habe sie von ganzem Herzen abgelehnt und am nächsten Morgen höre ich die Stimme des Herrn. Hier stehen Worte, die ich nicht verdient habe, deren ich nicht würdig und wert bin, dennoch stehen sie hier. Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise zur rechten Zeit gebe? Was kann ich dafür, dass mir dieses Kapitel und dieser Vers laut zugerufen wurde? Die Sonne schien schon in den Raum hinein und es geschah also. Damit möchte ich nur sagen, ich tue das, was der Herr mir geboten hat. Dass ich damit weder mir selber noch Menschen gefallen kann, ist mir klar. Manchmal verstehe ich mich selber ja auch nicht. Und deshalb erwarte ich auch nicht, dass alle oder dass andere mich verstehen. Aber jetzt bin ich dankbar, dass Bruder Werner Sieg das Wort gelesen hat. Schlacht- und Speisopfer. O Gott, hast du nicht gewollt, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen. Das war natürlich auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, geweissagt. Was soll mit uns geschehen? Schlacht- und Speisopfer. Das, was wir da bringen können, das kann doch Gott nicht gefallen. Aber das, was wir von Gott empfangen haben, das geben wir weiter. Ich könnte euch Bibelstellen zeigen, wo der Herr zu seinen Jüngern sagte, spricht zu dem Volk, es solle sich lagern. Und als sie sich gelagert hatten, sprach er zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und er brach das Brot und er gab es ihnen und sie teilten aus. Danach blieben dann noch 12 Körbe übrig, dank sei Gott, für jeden Apostel ein Korb. Und der ist bis heute noch nicht leer geworden. Wir haben die Lehre der 12 Apostel zurückerstattet bekommen. Doch mit derselben Gewissheit, mit der ich in meinem Inneren weiß, dass Gott Bruder Branham gesandt hat, um das Wort, das für diese Zeit bestimmt war, um all die Verheißungen, um den gesamten Heilsratschluss Gottes zu offenbaren. Mit derselben Gewissheit weiß ich, dass ich dazu bestimmt bin, dasselbe Wort, denselben Ratschluss Gottes zu verkündigen und die geistliche Speise auszuteilen. Natürlich, in den Tagen Bruder Branhams, ich glaube Bruder Fehr war es, der mir am Eingang sagte, es sind doch so viele Nebengruppen und so weiter. Und er gab da einen biblischen Vergleich. Ich möchte diesen Vergleich hier nicht wiederholen. Aber ich habe ihm gesagt, er trifft hundertprozentig zu. Es gibt nur immer eine göttliche Linie, nicht zwei oder drei. Es gibt nur immer eine einzige göttliche Linie.
einen einzigen göttlichen Auftrag, eine einzige göttliche Gemeinde, ein einziges Wort, eine Heilsgeschichte, ein Plan Gottes. Wenn es einen Mose gibt und dann anschließend noch einen Datan und Korah und alle, dann hat das dieser einen göttlichen Linie zwar Schaden zugefügt, aber Gott ging weiter mit denen, die auf seiner Seite standen. Und das Gleiche müssen auch wir jetzt tun. Wir haben die Hand an den Pflug gelegt. Und ich sage es euch nicht aus Überheblichkeit. Das, was gepredigt wird, kann vor Aposteln und Propheten bestehen. Das, was verkündigt wird, wird vor dem lebendigen Gott bestehen. Es ist die reine und die absolute Wahrheit, die Gott uns geoffenbart hat und die wir weitergeben und tragen dürfen. Das ist so, das ist so. Und die Wahrheit kommt ja nicht von mir, sie kommt ja von Gott. Sie ist ja Gottes Wort. Wir sind doch nur Träger. Schaut euch doch die erbärmlichen Männer an, die Gott manchmal gebraucht hat. Wer waren sie? Was waren sie? Gott ging es nicht so sehr um das Gefäß, als um den Inhalt. Ihr versteht, was ich meine. Es waren irdene Gefäße. Manche Menschen möchten so Halbgötter haben als Prediger. Richtig, mit dem heiligen Schein oder mit Scheinheiligkeit. Dem einen ist das, dem anderen jenes Recht. Nein, Gott nimmt, wen er will. Er tut, was er will. Und anschließend sagt er noch, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Denn manchmal geschehen Dinge, an denen Leute sich kränken können, ärgern können. Und der Herr prüft sie, wie viel ihnen das Wort wert gewesen ist, was das Wort in ihnen ausgerichtet hatte. Der Herr hat doch keinem Menschen etwas getan. Und dennoch, als das Wort voll geoffenbart wurde, gingen viele hinter sich und folgten ihm nicht mehr. Paulus, der große Gottesmann, musste sagen, alle haben mich in der Provinz Asien verlassen. Keiner stand mir im Kampf bei. Was war es? Es waren Prüfungen, die über die Männer Gottes kamen, über die Gemeinde des Herrn. Und auch wir bleiben davor nicht verschont. Im Gegenteil, die ganze Hölle wütet. Und ja, gegen wen wütet sie? Gegen die Ökumene, gegen alle, die da in Richtung Rom gehen? Glaubt doch das ja nicht. Die Hölle wütet gegen die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und deshalb hat unser Herr in Matthäus 16 gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wir können getrost sein. Gott wird in unseren Tagen das angefangene Werk zur Vollendung bringen. Begonnen hat es schon bei dem ersten Kommen Christi. Aufhören wird es bei seiner Wiederkunft. Und alle Männer Gottes, die je einen göttlichen Auftrag hatten, haben zu ihrer Zeit ihren Teil in der Heilsgeschichte gehabt und das bestimmte Wort für die Zeit gepredigt. Wir leben am Schluss, wir sind im prophetischen Zeitalter und deshalb hat uns der Herr aus Gnaden einen Propheten gesandt. Ich bin kein Prophet und werde sicherlich nie einer sein. Ich bin Gott dankbar, dass ich nicht eine Weissagung in meinem ganzen Leben über meine Lippen gebracht habe. Mir ist nicht die Gabe der Weissagung geschenkt worden, mir ist das Wort der Weissagung geschenkt worden. Und das braucht nicht mehr geprüft zu werden. Das ist siebenfach geläutert. Darauf können wir uns verlassen. Das ist immer so, spricht der Herr. Da brauchen wir keinen, der noch prüfen möchte. Es ist bereits geprüft. Und so sind wir dankbar, dass wir gerade an diesem Tage mit euch allen, die ihr hier seid, und wir gedenken vieler, die im Laufe dieser 20 Jahre das Wort gehört haben. Ich glaube, es war Bruder Huber, der mir vorhin sagte, Bruder Frank, Seit 19 Jahren komme ich, um das Wort zu hören. Welch ein Zeugnis. Und so werden wir fortsetzen, bis der Herr kommt oder bis er uns heimholt. Ich bin ganz ehrlich, manchmal möchte ich gehen, ehe die Zeit kommt. Es wäre mir lieber, wenn der Herr mich heimholen würde. Mit Jubel wollte ich damals, als ich im Sterben lag, am 1. Januar 1981, mit Jubel, mit Freude wäre ich da in die Herrlichkeit eingegangen. Das war übrigens ein herrliches Erlebnis, ein schöner Tag, als ich da so mit all den Heiligen, mit der weiß gekleideten Schar hinaufgehoben wurde. Und als ich dann zurückkam und meine Augen wieder im Krankenhauszimmer aufschlug, oh, wie bitterlich hab ich da geweint. Ich dachte, ich sei nun beim Herrn. Aber unsere liebe Schwester aus Basel hat mir am letzten Sonntag hier gesagt, Bruder Frank, wir sind so dankbar, dass wir dich haben. Und das hat mir wohlgetan. Und dann sagte sie, ich hoffe, der Herr behält dich uns, bis er wiederkommt. Und ich sagte, er schenke es. Manchmal tut es einem gut. Ihr wisst, ihr braucht manchmal Trost. Aber den meisten Trost brauchen die Prediger, die Männer Gottes, die in der Frontlinie stehen, die von allen Seiten beschossen werden. Jetzt habe ich auch noch eine Frage. Wer betet denn eigentlich für mich? Ihr alle beten. Dankeschön. Gott segne euch. Das ist für mich das Wichtigste, dass ich auf Gebetshänden getragen werde. Ich weiß nicht, wer von den Brüdern, sei es Bruder Etienne oder Barry oder sonst irgendjemand, nachher, wenn wir das Mahl haben werden, bleiben hier die Dinge so, wie sie sind. Und nachdem wir dann so Gemeinschaft miteinander hatten, würden wir uns doch freuen, wenn einige in 2, 3 Sätzen sagen könnten, was ihnen diese Jahre bedeuten und was sie durch die Verkündigung des Wortes vom Herrn empfangen haben. Ich weiß, es war nicht vergeblich und möchte euch noch einmal zum Trost sagen. Wir als eine kleine Schar hier und dort sind noch lange nicht die gesamte erlöste Schar. Wir sind nur ein kleiner Teil. Aber auch das möchte ich betonen und hervorheben. Gott hat euch dazu benutzt, um das alles möglich zu machen, was im Laufe der Jahre getan werden konnte. Und ich habe meinen Rundbrief bereits geschrieben und ich hoffe, dass ihr mich anschließend genauso lieben werdet wie bis jetzt. Aber ich habe das Bedürfnis gehabt, mit der Vergangenheit aufzuräumen und abzuschließen. Es gibt eine Zeit, in der man die Nacken nur einzieht und alles hinnimmt. Und dann kommt auch mal der Augenblick, wo man sagt, jetzt ist genug. Und der Zeitpunkt ist nun auch gekommen. Aber ich habe es da reingeschrieben, dass die schönste Zeit mit dem größten Einsatz bis jetzt waren die 10 Jahre von 1968 bis 78, als die Andachten über Radio Luxemburg ausgestrahlt wurden. Ich sag euch, manchmal habe ich noch am Ende eines Fluges gerade eine Bibelstelle notiert. Die Andachten mussten gehalten werden, alles unter Zeitdruck. Und ich darf es zur Ehre Gottes sagen. Jedes Mal, wenn ich ansetzte, dann hörte es nicht mehr auf. Ihr könnt es mir abnehmen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Predigten ohne Absatz gehalten. Es ging wie ein Strom. Ich wollte und konnte gar nicht aufhören. Doch die Inspiration des Heiligen Geistes ist etwas ganz Wunderbares. Man braucht sich da kein Konzept zu machen, nicht hier und da die Dinge zu fügen. Man muss es einfach miterlebt haben, wie Gott die Dinge fügt. Im Laufe der Jahre haben wir, so glaube ich, jetzt die dritte oder die vierte Presse, also Druckmaschine, gekauft. Und wir haben, wie ich ja vorhin schon sagte, über 1.200.000 Exemplare allein in der deutschen und der englischen Sprache gedruckt. Und ich weiß nicht, wie viel Kassetten wir versandt haben. Das kann ich im Moment nicht sagen. Vielleicht können wir das auch rekonstruieren. In jedem Fall hatten wir zwei Anzeigen, anonyme Anzeigen beim Finanzamt. Und wir hatten eine kräftige Durchforschung bei uns, hat uns sehr gut getan. Hoher Besuch aus Düsseldorf, war sehr schön. Und die eine Frage, die der eine Inspektor hatte, war, ja, sagen Sie mal, dass Sie drucken, das können wir verstehen. Aber was machen Sie laufend mit 10.000 Kassetten? 10.000 Kassetten wurden hier gekauft und 10.000 Kassetten wurden dann wieder gekauft. Ja, sagen Sie mal, was machen Sie denn mit all den Kassetten? Jawohl, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Kassetten im Laufe der Jahre mit Predigten versandt worden. Und der höchste Mann, Regierungsinspektor so und so und Doktor so und so, er schaute durch all die übersetzten Predigten, durch alles, muss ja eine gründliche Untersuchung sein. Und wisst ihr, worauf seine Augen fielen? Auf das Bild Bruder Brenhims am Anfang seines Dienstes. Er schlägt auf, sieht das Bild mit der Wolke und sagt, Herr Frank, darf ich diese Broschüre mitnehmen? Ich sage, herzlich gern. Und Sie bekommen noch mehr. Und so hatten wir eine wunderbare Zeit. Ich darf es euch im Voraus sagen, die Anzeigen waren anonym, sie waren ein bisschen gemein, sicherlich gehalten, und es sollte uns auch im Kern treffen. Denn viele Dinge werden ja in die Welt gesetzt, Gerüchte jeder Art. Manchmal, wenn ich sie höre, dann sage ich, Herr, was soll das noch? Aber es geht leider immer weiter. Nun gut, in jedem Fall haben beide gesagt, so etwas haben wir noch nicht vorgefunden. Sie sind gewiss kein Verein. Bei Ihnen ist nicht ein einziger Mängel gefunden worden. Und das hat uns gefreut. Immerhin sind ja doch durch unsere Bücher, wenn man die drei Länder und natürlich den Elsass nicht vergessen, ich weiß nicht, wo unsere Geschwister Kupfer sitzen und all die belgischen Geschwister, alles so ringsrum, aber hier aus Zentraleuropa, Deutschland, Schweiz, Österreich, im Vergleich zu denen, die die Botschaft glauben, natürlich auch all die anderen. Ich weiß nicht genau, wie viele Millionen insgesamt im Laufe dieser Jahre durch unsere Hände gegangen sind. Schätzungsweise alles zusammen über 6 Millionen D-Mark. Wenn wir Franken und Schillinge und alles, was dazu gezählt werden kann, hinzufügen. Und ich habe nicht eine Mark auf ein Extrakonto getan. Ihr könnt also ganz unbesorgt sein. Ich habe nur eine Sache auf meinem Herzen. Und das ist die Sache Gottes. Und als jetzt diese gründliche Prüfung war, und man wollte ja was finden, denn die Anzeigen lagen vor, und dann gesagt wurde, nichts ist gefunden worden oder Ungereimtheiten in irgendwelcher Art. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Euch allen, die ihr das Werk Gottes unterstützt, euch möchte ich von Herzen, wirklich von ganzem Herzen danken. Möge Gott, der Herr, es euch reichlich vergelten. Die meisten dienen Gott mit den Lippen und tun das Geld aufs Bankkonto. Andere wissen, was sich gehört, dass sie dem Herrn geben, was ihm zusteht. Und so segnet er über Bitten und über Verstehen. Auch diesen Teil wollte ich nicht ausgelassen haben, denn ohne eure Unterstützung wäre es ja gar nicht möglich gewesen, diese Riesenarbeit, so kann man es wirklich sagen, weltweit zu tun. Und wir hoffen und glauben, dass Gott noch Größeres tun wird und dass der größte Einsatz noch vor uns liegt. Eines Tages liegt mir der Satellit doch noch im Herzen. Und wenn man dann so vom Äquator aus alle Völker, Sprachen und Nationen erreichen könnte, das wäre etwas ganz Wunderbares. Bei Gott sind doch alle Dinge möglich. Ihr habt gesagt in Matthäus 24, 14, dass das Evangelium vom Reich allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt werden wird. Dann hat er auch einen Weg. Wir warten nur die Zeit ab. Und dann wird er die Ausrüstung geben, die Vollmacht geben, die Weisheit geben, alles geben. Ich darf doch zum Schluss, wie oft mache ich heute eigentlich Schluss? Ich darf doch zum Schluss nicht vergessen, die allerherzlichsten Grüße von all unseren Brüdern und Schwestern aus Indonesien, von den Philippinen und von Singapur, hauptsächlich diese drei. Und auch das ist ja kein Geheimnis. Ich habe unsere lieben Geschwister Keller in British Columbia auf dem Hinflug kurz besucht und auch sie lassen alle herzlich grüßen. Dann Bruder Müller, gestern in Salzburg, sagt Bruder Frank, wir können nicht kommen, aber grüß doch bitte alle ganz herzlich von uns Österreichern. Also, habe ich auch das getan. Aber nur kurz diese zwei Zeugnisse. In Manila hatte ein Bruder einen Riesensaal gemietet, über 1000 Plätze wahrscheinlich. Nein, ich habe mit der Angst zu tun bekommen, als ich den Saal betrat. Um 17 Uhr sollte der Gottesdienst beginnen und um 15 Minuten vorher war noch keine Seele im Raum. Und ein Opa brachte mich dorthin und ich fragte, wo sind die Leute? Und wo ist der Bruder, der die Versammlung anberaumt hat? Ich wollte unbedingt, dass wir den kleinsten Raum mit 20 Seelen irgendwo finden, damit, wenn sich einige verirren, dass wir dann mit ihnen sprechen, aber doch nicht im Raum von 1000 Menschen zu 10 Leuten. Ich sag, und ich wurde so nervös. Schade, war Unglaube. Soll ich euch sagen, dass sich innerhalb knapp einer halben Stunde der Saal mit Leuten füllt? Gott hat Gnade geschenkt. Das sind andere Mentalitäten. Wir kommen zu früh, die kommen zu spät. Aber sie kommen. Sie kommen, um das Wort des Herrn zu hören. Schön war es auch auf Sumatra. Da hat Gott auch besonders gesegnet. Neue Türen hat er aufgetan, besonders auch in Singapur. Da las ich doch in Medan auf dem Flughafen im Wartesaal in der Bibel, in der englischen Bibel. Die habe ich sowieso lieber als die deutsche. Und wollte gewisse Bibelstellen nachlesen. Und da kam eine Gruppe rein, aber ließen mich weiterlesen. Und als der Aufruf kam, Flug so und so nach Singapur, ist zum Einsteigen bereit. Habe ich natürlich die Bibel zugemacht, ins Handgepäck getan. Und es kommt ein Bruder auf mich zu mit Vollbart und sagt richtig nach englischer Art, Halleluja, preis sei Gott. Und er sagt, ich habe dich beobachtet, du hast die Bibel gelesen, du musst doch ein Mann Gottes sein. Ich sage, ich hoffe es. Und so kamen wir auf dem Flug in ein Gespräch. Und ich sage euch, ich habe einen solchen Flug im ganzen Leben noch nicht mitgemacht. Jedes Mal, wenn ich etwas sagte, das ihn innerlich bewegt hat, dann hat er seine Hände erhoben und hat gesagt, Halleluja, preis sei Gott. Oh, ich guckte mich um, aber das half alles nichts. Er sagte, rede weiter. Ja, ich sagte, aber du musst stiller werden. Und ich habe weiter und dann wieder, Halleluja, preis sei Gott. Er war so überwältigt, im Leben noch nie von dem gehört, was Gott getan hat. Er sagt, wie lange bist du? Ich sage, etwa 24 Stunden. Am nächsten Morgen hatte der den Methodistenprediger geholt. Das war der einzige, den er fassen konnte. Und ich hatte zwei Zuhörer auf dem 24. Stock unter freiem Himmel. Und jetzt hat Gott Türen geöffnet. Wirklich Türen geöffnet. Es ist ein Hunger unter den Menschen, auch in den Denominationen. Und ich bitte euch, schaut nicht auf die Leute herab. Schauen wir gemeinsam zu Gott auf. Noch ist sein Volk überall zerstreut. Und damit ich das nicht vergesse, irgendwie habe ich den Eindruck, so wie etwa eine Zeitspanne von 20 Jahren war, in der Bruder Branham gedient hat, so haben wir jetzt etwa eine Zeitspanne von 20 Jahren gehabt. Wir haben fast alle Predigten übersetzt. Die Speise steht zur Verfügung. Und jetzt kann es zur Sache gehen mit der Hilfe des Herrn. Und ich warte nur auf den kleinsten Wink, den er gibt. Denn in meinem Herzen glaube ich Gott. Ich schaue nicht auf die Schwächen und Gebrechen meines Leibes, sondern auf den lebendigen Gott, der Verheißungen gab und sie auch erfüllt. Und gemeinsam wollen wir ihn im Glauben ehren, treu bleiben, einander lieben und ihm dienen. Gern erinnere ich mich an das erste Mal, als ich in dieses Land, in diese geliebte Schweiz kam. Das schönste Land auf Erden. Und Österreich, die zwei. Schweiz und Österreich sind die beiden schönsten Länder. Und noch ein kleiner Teil der GSSR. Überall hat Gott gewirkt. Aber hier hängt mein Herz. Und ich hoffe, dass es Gott gefallen wird, eines Tages in dieser Stadt, in der Bruder Branham gedient hat, in der sich noch viele an ihn erinnern können, dass es diese Stadt wäre, die Gott dazu ausersehen hätte, um in derselben Weise eine übernatürliche Bestätigung zu geben, dass noch viele zum Glauben kommen, gehorsam werden und dem Herrn nachfolgen und ihm dienen. Sein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Also sind wir hier, um den Willen Gottes zu tun. Ich danke dir noch, dass du das Wort gelesen hast. Möge es unser aller Wunsch sein. Herr, wir sind gekommen, um deinen Willen zu tun, o Gott. Wir sind gläubig geworden, um deinen Willen zu tun. Dafür sind wir hier. Möge sein Wille durch uns alle geschehen. Seid ihr Gott dankbar? Seid ihr froh für sein Wort, für die Offenbarung der Geheimnisse Gottes, für die Einführung in den Heilsratschluss, in das alles, was er getan hat? Und wahrlich, er wird noch Großes tun. Gelobt sei sein Name. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Himmlischer Vater, heute soll der Ruf nicht noch einmal aus Menschenmund ergehen. Heute mögest du gerufen haben unter der Betrachtung deines Wortes. Treuer Herr, lass uns die Zeit der Apostel in jeder Weise voll miterleben, dass Menschen mitten unter der Predigt ausrufen, werte Brüder, was müssen wir tun, um selig zu werden? Treuer Gott, du wollest auch diesen Tag an uns allen segnen. Der Tag, an dem wir uns an manches erinnert haben, was du getan hast, o Herr. Mögest du die Worte, die gelesen wurden, in unseren Herzen bewahren, o Herr. Ja, dass wir sie bewegen und dir dafür danken. Treuer Gott, aus der Tiefe unserer Seele danken wir dir für das große Vorrecht, dass wir den Heilsplan Gottes überschauen dürfen, dass er vor uns liegt wie eine Zeichnung und dass wir sie lesen und verstehen dürfen, o Herr. Treuer Gott, du hast deine Knechte und Propheten früh und spät gesandt. Du hast sie gesegnet, hast ihnen den Teil der Verkündigung aufgetragen, der zu der Zeit notwendig war. Herr, manchmal fühle ich mich ein wenig einsam und verlassen, wünschte, dass ein Prophet in unserer Mitte wäre. Aber Herr, du hast es nun einmal so gefügt und wir sind hier, um dir die Ehre zu geben, dass uns alle Worte der Propheten und Apostel zurückgeblieben sind, dass wir sie haben und dass uns das prophetische Wort wie ein helles Licht an dunklem Ort scheint. Wir danken dir für das Alte und das Neue Testament. Wir danken dir für alle Verheißungen, für jeden prophetischen Ausspruch. Und jetzt mach du's, o Herr, dass wir ein Teil deines Heilsratschlusses werden, dass deine Worte, die Worte der Verheißung, sich auch an uns erfüllen könnten. Auch deine Gemeinde ist ein fester Bestandteil deines Heilsratschlusses. Deine Braut bildet den Kern. Halleluja, Preis und Ehre deinem Namen. Herzlich danke ich dir für den Dienst Bruder Brenhams, der biblisch, der prophetisch, der lehrmäßig war. Herr, ich danke dir, dass du uns in dieser Zeit das Verständnis geschenkt hast, dass wir sehen dürfen, wie er gesehen hat, glauben, wie er geglaubt hat, taufen, wie er getauft, in Übereinstimmung mit allen Aposteln. Herr, du hast wieder erstattet. Jetzt möge die Zeit der Erquickung kommen, wo der Spätregen die ausgestreute Saat zum neuen Leben hervorbringt, in mächtiger Kraft, o Herr. Möge Auferstehungskraft Jesu Christi in deiner Gemeinde, in deiner Braut offenbar werden. Ich danke dir auch für alle Brüder und alle Schwestern. Wir gedenken derer, die heute nicht hier sind. Treuer Gott, wollest du in Kürze mit ihnen sprechen und noch viele zur Erkenntnis der Wahrheit zurückführen, o Herr, dass sie den schmalen Weg bis ans Ende gehen. Dir, dem lebendigen Gott, danken wir gemeinsam für das, was du weltweit tust, in besonderer Weise für das, was du an uns persönlich, an unserer Seele getan hast. Du hast uns erlöst, hast unsere Schuld vergeben, unsere Sünden gesühnt, o Herr, und uns ewiges Leben geschenkt. Wir danken dir dafür. Wir preisen dich. Wir beten dich an. Halleluja, Halleluja, deinem wunderbaren und heiligen Jesus Namen. Amen.